eigentlich ist der Schachtürke im Prinzip die Verkörperung dieser Urvorstellung und Urangst. Ich kann mechanisches Leben erschaffen, aber dieses Leben kann sich, dieses künstliche Leben kann sich gegen mich selber richten.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.
Wir stehen im Heinz-Nixdorf-Museumsforum Paderborn, sind hochgefahren in die erste Etage, sind vorbeigegangen an einer zum Beispiel antik anmutenden, ich sag mal, Rechenmaschine, ohne zu wissen, ob es stimmt. Und hier öffnet sich ein Separé, darüber steht frühe Automaten. Und der Expert ist an meiner Seite?
Stefan Stein.
Herr Stein, meinen Sie, wir dürfen eintreten, obwohl der Herr gegenüber ein bisschen grimmig guckt?
Der guckt immer grimmig, darf man sich nicht abhalten oder abschrecken lassen. Wir gehen einfach rein und gehen mit ihm in, ja, auf Tuchfühlung.
Einen schönen guten Tag. Der Herr ist sehr verschwiegen, wirkt auch sehr fokussiert und wirkt auch sehr exotisch. Vielleicht können Sie ihn für mich ein bisschen beschreiben, Herr Stein.
Es handelt sich um eine in alter türkischer, genauer gesagt osmanischer Tracht gekleidete lebensgroße Figur. Sie hat einen roten Fes auf dem Kopf, einen Turban drumherum, hat pelzverbrämte, also nein, in diesem Fall Nylon-pelzverbrämte Kleidung an und sitzt vor einer großen Kommode mit einem großen Schachbrett, das mit Figuren bestückt ist.
So, das war jetzt voll, das war ein 1A-Lexikon-Artikel. Jetzt kann man sich das richtig gut vorstellen. Da wird man sagen, ja und? Da sitzt einer, der so ein bisschen orientalisch-türkisch aussieht. Weiße Handschuhe, sehr elegant, sehr konzentriert vor ein bisschen Schachspiel. Das ist ja an sich noch nicht die wirkliche Sensation. Was mich ein bisschen stutzig macht, ich würde jetzt denken, gegenüber am Tisch wäre auch noch Platz für einen Mitspieler. Ist aber nicht so. Dafür ist es kein normaler Tisch, sondern, wie Sie gerade schon gesagt haben, eine Kommode. Eine Kommode mit 1, 2, 3 Türen, die wir ja auch durchaus mal auf- und zumachen können. Und hier an der linken Tür verbergen sich Zahnräder und eine Art Walze, liege ich da richtig?
Richtig, das ist eine sogenannte Stiftwalze. Die kannte man damals schon von anderen Automaten und zwar von Musikautomaten vor allen Dingen, denn die Stiftwalze ist eine frühe Form der Programmsteuerung. Die einzelnen Stifte, die auf dieser Walze aufgesteckt sind, erzeugen dann Töne, indem sie über zum Beispiel Metallzungen schlagen oder sowas und können damit im Prinzip ein feststehendes, einfaches Programm abspielen.
Jetzt frage ich mich aber allen Ernstes, wieso brauche ich Metallstift und ein einfaches Programm und in der mittleren Tür so, ja, so Züge und dazwischen ein kleiner Zwischenraum in so ein bisschen flauschig grün ausgeschlagen, macht für mich noch keinen Sinn. Und in der unteren Schublade befinden sich übrigens noch einige Reserve-Schachspiele. Jetzt klären Sie mich mal bitte auf, Herr Stein, was soll das?
Das Ganze ist ein, wie man damals sagte, 1769, zum Zeitpunkt der Uraufführung dieses nachgerade berühmt gewordenen Schachtürken. Das Ganze ist also ein Schachautomat, ein schachspielender Automat, der verschiedene, ja, Funktionsteile von Automaten, wie man sie damals zum Beispiel auf dem Jahrmarkt, zum Beispiel bei Drehorgeln und so weiter schon kannte, hier vorzeigt. Also Zahnräder, die beschriebene Stiftwalze, dann einige, naja, ungefähr, ich würde sagen, sextantenartige, mit Schnüren versehene und verspannte Messingteile in dem größeren Teil des Inneren der Kommode. Und ganz unten befinden sich dann drei Schachspiele, wo die Figuren fest aufgebracht, also geklebt sind. Das sind fertige Spielstellungen, also man geht praktisch mit einer Vorgabe an das Schachspiel heran. Der Gegner des Schachtürken darf sich eine von diesen drei Spielkonstellationen aussuchen und damit beginnt dann die Partie. Man fängt also oder fing damals vor allen Dingen nicht von Null an, also von der Grundstellung der Figuren, sondern von einer dieser drei vorgegebenen Ausgangspositionen.
Das Original ist 1854 in einem Museum verbrannt. Rund 150 Jahre später hatte der HNF-Kurator Stefan Stein eine Idee. Er wollte den Schachtürken nachbauen lassen. Gesagt, getan. Im März 2004 präsentierte das HNF den vom Restaurator Bernhard Fromme konstruierten Schachtürken erstmals dem Publikum. Und das ohne exakte Pläne des Originals. Eine Ausstatterin des Paderborner Theaters hatte die Figur noch eingekleidet und fertig war der Schachtürke.
Jetzt ist das ja ein ziemlich stattliches Möbel, wird auch einigermaßen ein Gewicht haben. Damit ziehe ich jetzt nicht so über die Jahrmärkte, wie ich das mit einer Drehorgel tun würde. Nehmen Sie uns mal mit auf eine Zeitreise, Herr Stein. Wo würden wir uns befinden, als einer der ersten Automaten seine Premiere hatte?
Dieser Schachtürke war zunächst mal gar nicht für Jahrmärkte oder dergleichen gedacht. Er erblickte das Licht einer hochfürstlichen Welt am Hofe von Kaiserin Maria Theresia 1769 in deren Schloss in Schönbrunn bei Wien. Dort war praktisch die Welturaufführung dieses vorher gerade fertig gewordenen Schachtürken, und Kaiserin Maria Theresia war höchst angetan, als er seine Künste zeigte.
Wir befinden uns bei Hofe im 18. Jahrhundert. Die Herren tragen seidene Kniebundhosen und ebenso weiß gepuderte Perücken wie die Damen. Diese allerdings deutlich höher mit Schleifchen und Broschen. Sie sind eng geschnürt, tragen Samt, bestickte Seide und ganz kokett einen Fächer. Spektakel müssen sie sein, das ist das Credo der Kaiserin. Bei Hofe möchte man sich amüsieren. Vor 7 Jahren hat hier Wolfgang Amadeus Mozart mit seiner Schwester vorgespielt und den Adel total bezaubert. Aber es muss immer wieder etwas Neues her. Ein französischer Schausteller fabrizierte künstliche Blitze. Das war schon ganz amüsant, aber da geht noch mehr. Wer hat's gebaut? Das war von Kempelen. Übertreffen des Franzosen, Wettstreit zwischen den Höfen, unbedingt Aufmerksamkeit und Lob der Kaiserin, Begeisterung der gesamten Hofgesellschaft. Geld war egal.
Man glaubte damals wirklich, l'homme machine, ist der Mensch ein Automat, eine Maschine, sind Tiere praktisch lebende Automaten, die nach ganz klaren Vorgaben in ihren Instinkten funktionieren. Man begab sich in ein mechanistisches Zeitalter.
Also war unser Schachtürke quasi noch die logische Fortsetzung dessen?
Ja.
Ich muss ihn mal eben kurz aufziehen, damit er auch gleich für uns noch was machen kann. So, jetzt ist Spannung drauf.
Jetzt ist Spannung drauf. Und nachdem man also alle möglichen Lebensäußerungen menschenartiger Automaten gesehen hatte, war ein Automat, der das Spiel der Spiele, nämlich Schach, beherrschte, also scheinbar die höchste geistige Herausforderung annehmen konnte, war etwas atemberaubendes. Es schien wie die Krönung dieser ganzen Entwicklung. Zugleich hat es auch Faszination und Angst liegen eng beieinander. Zugleich hat es auch die Befürchtung ausgelöst, kann denn eine Maschine plötzlich mehr als der Schöpfer, der sie hergestellt hat?
Das kommt uns ja gar nicht so unbekannt vor, ne? Mit selbstlernenden Computerprogrammen und so sind wir da ja mittlerweile auch wieder ganz gut angekommen, oder?
So ist es. Eigentlich ist der Schachtürke im Prinzip die Verkörperung dieser Urvorstellung und Urangst. Ich kann mechanisches Leben erschaffen, aber dieses künstliche Leben kann sich gegen mich selber richten.
Wie können Sie versprechen, dass das mit dem Schachtürken nicht passiert?
Ganz einfach, er war ein Fake.
Wilde Vermutungen kamen auf. Wie kann das sein? Er hatte alle an der Nase herumgeführt. Der Schachtürke war aufgeflogen. Betrug! Aber wie denn bloß? Die Gelehrten überboten sich mit irrwitzigen Theorien. Bücher erschienen mit Kupferstichen, wie ein Mensch sich darin verstecken könnte. Andere hatten den Verdacht, dass unter der Puppe des Schachtürken ein Loch im Boden ist und eine Falltür, durch die jemand von innen in die Puppe schlüpft. Oder vielleicht doch ein kleinwüchsiger Mensch? Oder ein Kind?
Jemand, der sehr, sehr zierlich ist, anders kann es doch gar nicht gewesen sein, oder?
Doch, selbst ich passe, und ist schon eine gewisse Ansage, selbst ich passe cum acho et cracho in den Schachtürken hinein. Und spätestens, ich bin also normal groß, 1,82, Und spätestens, wenn man drin sitzt, weiß man sofort, warum der Schachtürke bevorzugt Kurzpartien gespielt hat. Da jegliche Umluft, also Luftzirkulation fehlt, fängt man automatisch an, aus allen Poren zu transpirieren.
Und dann hat man aber dann hier als eingepferchter Schachspieler die Möglichkeit, dann mechanisch den Arm des Schachtürken so zu betätigen. Aber ich muss mir ja unten die Partie abbilden sozusagen, ne?
Die Figuren konnte der Schachtürkenarm greifen und bewegen, weil sie oben eine Griffwulst hatten, die die Greifhand gut erwischen konnte. In den Figuren waren kleine Magneten. Unterhalb des Schachbretts, im Möbel, waren kleine Metallstifte, sodass der Schachspieler im Inneren mit einem kleinen Referenzspiel die Partien nachspielen und dementsprechend reagieren konnte. Der Spieler spielte in großer Hitze und bei sehr schummriger Beleuchtung. Mit einem lautlosen Rollbrett und zwei Tapetentüren, die der Schachspieler perfekt teilen musste, entstand der Eindruck, dass nichts und niemand unten drin war. Und er war jahrzehntelang mit dieser Masche erfolgreich unterwegs.
Gab es da so einen Aha-Moment, wo der Fake aufgeflogen ist?
Eigentlich verblüffend wenige. Es haben natürlich immer wieder Menschen versucht, den Schachtürken zu entlarven. Irgendein englischer Lord hat sich in eine der öffentlichen Vorstellungen mal eingeschlichen und hat seinen Regenschirm unauffällig als Maßstab benutzt, um genau abzumessen und dann mitteilen zu können, da hätte durchaus jemand drin Platz. Später, als dann der Nachfolger Wolfgang von Kempelens, Johann Nepomuk Mälzel, in den USA eine Vorführung machte, soll angeblich jemand im Publikum gerufen haben, Feuer, Feuer, woraufhin es dann im Kasten rumorte und der Betreiber des Schachtürken nichts Besseres zu tun hatte, als hastig den Schachtürken in einen Nebenraum zu rollen. Und das Rumoren im Schachtürken war dann schon Antwort genug, dass da eben natürliche Intelligenz der künstlichen Intelligenz nachdrücklich nachhilft.
Dann ging es nach Kuba. Da war allerdings gerade Fastenzeit und Glücksspiel war tabu. Schlecht gelaunt ging es mit dem zerlegten Schachtürken zurück in seine Heimatstadt Philadelphia. Aber so weit kam er nicht. Nach 3-4 Tagen wurde er in seiner Kabine tot aufgefunden. Er hatte sich nach Kräften betrunken und man stirbt ja, wie man gelebt hat. Er wurde mit einer Kanonenkugel beschwert, in ein Seemannsgrab gesenkt.
Während man also den Schachtürken dann nach Philadelphia brachte, dort versteigerte, um die ziemlich beträchtlichen Schulden des Mälzel begleichen zu können. Und dann kam der Effekt, der neue Besitzer, das war ein Arzt, der ziemlich schachbegeistert war, hat dann den Schachtürken vorgeführt und dann jeweils den Trick erklärt. Und damit sank das Interesse rapide.
Na klar,
entzaubert. Er war binnen kürzester Zeit entzaubert, buchstäblich seiner Faszination beraubt, hat die letzten Jahre in Peel's Museum, das nannte sich auch Chinese Museum, das hat so exotische Objekte aus China und Südostasien und so weiter gezeigt. Dort wurde er dann ausgestellt und als in dem benachbarten Theater ein Brand ausbrach, wurde er ein Raub der Flammen.
War es denn immer so unproblematisch, auch wirklich Schachspieler zu finden, die man dann da irgendwie reinpferchen konnte und wollte? Ich meine, die mussten ja auch bereit sein, mussten also maximal ihre Größe haben erscheinen und mussten ja auch bereit sein, bei dieser Scharade mitzumachen und haben sich das hoffentlich ja auch bezahlen lassen, oder?
Mit Sicherheit. Mälzel selber war homophil und hatte einen Freund, der dann die letzten Jahre im Schachtürken drin saß. Der soll übrigens auch ziemlich groß gewesen sein, sodass die Leute immer gedacht haben, der kann es eigentlich gar nicht sein. Dann wurde mal vermutet, vielleicht steckt er doch drin und Mälzel ist dann ostentativ bei einer Vorführung, da muss dann jemand anderes ihn vertreten haben, dann praktisch zusammen mit seinem Operator des Schachtürken in der Öffentlichkeit aufgetreten. Ach nein, dann kann es das doch nicht sein. Also er hat immer mit den Erwartungen und Hoffnungen und getäuschten Hoffnungen der Öffentlichkeit gespielt. Er hat aber auch mühelos immer relativ gute Schachspieler gefunden, die meistens ihre Gegner auch besiegt haben.
Die Quote vom Schachtürken ist gut, die Quote der gewonnenen Spiele?
Es wird gern behauptet, er hat also niemals verloren. Das stimmt allerdings definitiv nicht. Aber Man muss sich vor Augen führen, für die Menschen war es damals etwas Beklemmendes, gegen einen Automaten zu spielen. Bei uns, wo man heute für vielleicht 50 oder 100 Euro einen Schachcomputer kaufen kann, ist das nichts Dramatisches mehr. Seit Jahrzehnten sind wir daran gewöhnt. Aber Philidor, der wie gesagt einer der herausragenden Schachspieler seiner Epoche, kurz vor der Französischen Revolution, hat relativ mühelos gegen den Schachtürken gesiegt, sagte aber hinterher, noch nie habe ihn eine Partie derart angestrengt.
Schach ist ja nicht nur das Spiel der Könige. Wer Schach spielt, will das Ego des Gegenüber zerstören, hieß es damals. Und der Schachtürke war sogar in psychologischer Kriegsführung versiert. Er konnte, wenn auch ziemlich ruckartig, den Kopf schütteln, was seine Gegner sehr verunsichert haben dürfte. Wenn es ihm zu lange dauerte, bis sein Gegenüber den nächsten Zug machte, konnte er auch ungeduldig mit der Hand auf den Tisch klopfen. Es gab auch sehr prominente Verlierer.
Thomas Jefferson, der damals US-Diplomat, also Botschafter in London war, ist auch gegen den Schachtürken angetreten, war selber begeisterter Schachspieler, hat wohl ganze Nächte durch Schach gespielt. Er hat ein paar exzentrische Züge, finde ich. Und der hat gegen den Schachtürken auch verloren und war da not amused. Ne? Also das muss er ohne große Begeisterung hingenommen haben. Ne?
Der Schachtürke ist dann, also das Original ist dann jämmerlich in einem Museum verbrannt. Gab es danach so in der Entwicklung von den ersten, vielleicht dann den späteren Automaten irgendwie einen legitimen Nachfolger? Oder würden Sie sagen, mit dem Dahinschwinden des Schachtürken waren diese frühen Automaten zur Zerstreuung beendet? Oder haben wir davon gelernt?
Es hat danach mehrfach Versuche gegeben, durchaus auch erfolgreiche, und die Automaten wurden dann langsam sozusagen landläufig. Also konkret, was als Überraschung und Amüsement der Kaiserin begann, also an allerhöchster Stelle, höfischer Stelle, ging dann nachher runter auf bürgerliche Vorführungen und Jahrmarktsattraktionen, also für die breite Masse gewissermaßen. Da sieht man so eine Art Demokratisierung dieser Technik, würde ich das jetzt mal beschreiben. Und entsprechend gab es eine ganze Reihe von musikspielenden Automaten vor allen Dingen. Denn Musik konnte man damals entweder selber erzeugen am Klavier oder, wenn man da nicht so begabt oder beschlagen war, dann hatte man Automaten, sogar Orchestrien, die eine ganze Reihe von Instrumenten gleichzeitig spielten, sogar Violinen anstrichen und so weiter. Und diese Sache hat zu einer wahren Automatenmanie im Ausgang des 19. Jahrhunderts geführt. Es gab richtige Automatensalons, wo eben verschiedene automatische Werke dann vorgeführt wurde.
Mit Geld einschmeißen, Herr Stein?
Oder eigentlich genau so. Also man kann es hier auf dem Bild ganz gut erkennen. Es war auch schon was bis für die höhere Gesellschaft. Der bereits erwähnte Charles Babbage, der ja gewissermaßen den mechanischen Vorläufer des Computers Mitte des 19. Jahrhunderts ersonnen hat, die Analytical Engine. Charles Babbage war als kleiner Junge mit seiner Tante, glaube ich, bei einer Vorführung, wo er eine kleine Automatenfigur, eine Tänzerin gesehen hatte. Das hat ihn so fasziniert, dass er später, als der Erbauer und Vorführer dieser Tänzerin verstorben war, das aus dem Nachlass erwarb, sorgfältig restaurierte. Babbage war technisch außerordentlich beschlagen, ihr dann auch ein Kleidchen verpasste und selber sie dann jahrelang vorgeführt hat. Also die Faszination des mechanischen Lebens, die ist geblieben. Auch heute, wenn wir Automaten und vor allen Dingen richtige in Anführungszeichen Roboter sehen, die ja auch Entscheidungsfähigkeiten haben, Sensorik, Motorik und so weiter. Auch da ist die Faszination durchaus noch vorhanden.
Und gibt jede Menge Futter für die nächsten Folgen vom HNF-Podcast. Vielen, vielen Dank, Herr Stein.
Sehr gerne.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.